Mo hatte das Blatt zusammengefaltet, das Orpheus ihm gegeben hatte. Ihre Mutter trat auf ihn zu und begann, auf ihn einzureden. Wozu? Er würde nicht auf sie hören. »Es gibt keinen anderen Weg, Maggie«, hatte er nur gesagt, als sie selbst ihn angefleht hatte, nicht auf Orpheus' Angebot einzugehen. »Deine Mutter hat recht. Es ist Zeit, zurückzugehen. Es wird mit jedem Tag gefährlicher.« Was hätte sie dagegen sagen sollen? Dreimal in den letzten Tagen hatten die Räuber ihr Lager wegen der Patrouillen des Pfeifers verlegt, und auf der Burg von Ombra fanden sich angeblich jede Stunde Frauen ein, die behaupteten, sie hätten den Eichelhäher gesehen, in der Hoffnung, ihre Kinder zu retten. Ach, Mo. »Ihm wird nichts geschehen«, sagte Doria hinter ihr. »Du wirst sehen, selbst die weißen Frauen lieben seine Stimme.« »Unsinn, nichts als gedichteter Unsinn.« Als Maggie auf Mo zuging, hinterließen ihre Stiefel Spuren im Raureif, als wäre ein Geist über den Friedhof gegangen. Mos Gesicht war so ernst. Hatte er Angst? »Nun, was denkst du, Maggie? Er will die weißen Frauen rufen.« »Sie sind aus nichts als Sehnsucht gemacht.« Farid sah nur verlegen zur Seite, als sie an ihm vorbeiging. »Bitte, du musst es nicht tun!« Rezas Stimme klang viel zu laut zwischen den Toten, und Mo legte ihr sacht die Hand auf die Lippen. »Ich will es tun«, sagte er, »und du musst keine Angst haben. Ich kenne die weißen Frauen besser, als du denkst.« Er schob ihr das gefaltete Blatt in den Gürtel. »Da, pass gut darauf auf. Falls ich es aus irgendeinem Grund nicht lesen kann, wird Maggie es tun. Falls ich es aus irgendeinem Grund nicht lesen kann, falls sie mich töten, so wie Staubfinger mit ihren kalten weißen Händen.« Maggie öffnete den Mund und schloss ihn wieder, als Mo sie ansah. Sie kannte diesen Blick. Keine Diskussion. Vergiss es, Maggie. »Gut, also dann. Mein Teil des Handels ist erfüllt. Ich denke, wir sollten nicht länger warten.« Orpheus war sichtlich ungeduldig. Er trat von einem Fuß auf den anderen und hatte ein klebriges Lächeln auf den Lippen. »Man sagt, sie mögen es, wenn der Mond scheint, und bevor er hinter den Wolken verschwindet...« Mo nickte nur und gab dem starken Mann ein Zeichen, worauf der Reza und Maggie sanft mit sich zog, fort von den Gräbern, unter eine Steineiche, die am Rand des Friedhofs wuchs. Doria gesellte sich auf einen Wink seines Bruders zu ihnen. Auch Orpheus machte ein paar Schritte zurück, als wäre es schon jetzt gefährlich, an Mos Seite zu stehen. Mo wechselte einen Blick mit dem schwarzen Prinzen. Was hatte er ihm erzählt? Dass er die weißen Frauen nur Staubfingers wegen rufen wollte? Oder wusste der Prinz von den Worten, die der Eichelhäher mit dieser Tat kaufen wollte? Nein, sicher nicht. Seite an Seite traten sie zwischen die Gräber. Der Bär trottete den beiden nach, aber Orpheus hastete mit seinem Leibwächter auf die Eiche zu, unter der Maggie und Reza standen. Nur Farid blieb, wo er war, wie angewurzelt auf dem Gesicht die Angst vor denen, die Mo rufen wollte, und die Sehnsucht nach dem, den sie mit sich genommen hatten. Ein leichter Wind strich über den Friedhof, kühl wie der Atem derer, auf die sie warteten. Und Reza machte unwillkürlich einen Schritt vor, aber der starke Mann zog sie zurück. »Nein«, sagte er leise, und Reza blieb stehen im Schatten der Zweige und starrte wie Maggie auf die beiden Männer, die in der Mitte der Gräber standen. »Zeigt euch, Töchter des Todes.« Mos Stimme klang so gleichmütig, als hätte er die, die er rief, schon unzählige Male gerufen. »Ihr erinnert euch an mich, oder?« »Ihr erinnert euch an Capricorns Festung, an die Höhle, in die ihr mir gefolgt seid, und daran, wie schwach mein Herz gegen eure weißen Finger schlug.« »Der Eichelhäher möchte euch nach einem Freund fragen.« »Wo seid ihr?« Reza presste sich die Hand aufs Herz. Vermutlich schlug es ebenso schnell wie Maggies. Die erste weiße Frau erschien gleich neben dem Grabstein, vor dem Mo stand. Sie brauchte nur den Arm auszustrecken, um ihn zu berühren, und sie tat es, so sacht, als begrüßte sie einen Freund. Der Bär stöhnte auf und senkte den Kopf. Dann wich er zurück, Schritt für Schritt, und tat, was er nie zuvor getan hatte. Er verließ seinen Herrn. Der schwarze Prinz aber blieb stehen, dicht an Mos Seite, obwohl sein dunkles Gesicht eine Angst zeigte, die Maggie nie zuvor darauf gesehen hatte. Mos Gesicht jedoch verriet nichts, als die blassen Finger ihm über den Arm strichen. Die zweite weiße Frau erschien zu seiner Rechten. Sie griff ihm an die Brust, dorthin, wo sein Herz schlug. Reza schrie auf und machte erneut einen Schritt vor, aber der starke Mann zog sie zurück. »Sie tun ihm nichts, sieh doch«, raunte er ihr zu. Eine weitere weiße Frau erschien, dann eine vierte, eine fünfte. Sie umringten Mo und den schwarzen Prinzen, bis Maggie beide nur noch als Schatten zwischen den nebligen Gestalten sah. Sie waren so schön und so schrecklich. Und für einen Moment wünschte Maggie, Fenoglio könnte sie sehen. Sie wusste, wie stolz er auf diesen Anblick gewesen wäre, stolz auf die flügellosen Engel, die er erschaffen hatte. Es kamen immer noch mehr. Sie schienen sich aus dem Atem zu formen, der Mo und dem Prinzen weiß vor den Lippen hing. Warum kamen so viele? Maggie sah die Verzauberung, die sie empfand, auch auf Resas Gesicht. Sie sah sie selbst auf dem von Farid, der Geister so sehr fürchtete. Doch dann begann das Flüstern. Von Stimmen, die ebenso körperlos schienen wie die bleichen Frauen selbst. Es wurde lauter und lauter. Und aus der Verzauberung wurde Angst. Mos Silhouette verschwamm, als löste er sich auf in all dem Weiß. Doria warf seinem Bruder einen alarmierten Blick zu. Reza rief Mos Namen. Der starke Mann versuchte, sie erneut festzuhalten, doch sie riss sich los und begann zu rennen. Maggie rannte ihr nach, tauchte ein in den Nebel aus durchscheinenden Körpern. Gesichter wandten sich ihr zu, bleich wie die Steine, gegen die sie stolperte. Wo war ihr Vater? Sie versuchte, die weißen Gestalten zur Seite zu stoßen, aber sie griff ins Nichts, immer wieder, bis sie plötzlich auf den schwarzen Prinzen stieß. Mit aschfahlem Gesicht stand er da, das Schwert in der zitternden Hand, und sah sich um, als hätte er vergessen, wer er war. Die weißen Frauen aber flüsterten nicht länger. Sie lösten sich auf wie Rauch, in den der Wind fährt. Die Nacht schien dunkler, als sie fort waren. So dunkel und so schrecklich kalt. Reza rief wieder und wieder Mos Namen, und der Prinz sah sich verzweifelt um, das nutzlose Schwert in der Hand. Aber Mo war fort.